Wir leben in einer Welt, in der wie nie zuvor das Wissen die Weisheit überflügelt hat. Charles Morgan.
Lora München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Und wieder hat die Stunde der Diktatur des Monetariats geschlagen. Mein Name ist Ulrich Seibert, Diplomkaufmann und freier Autor. Und ich begrüße euch zu einer weiteren Sendung, die sich mit dem Themenkomplex Medien im Neoliberalismus beschäftigt. In der ersten Sendung im August ging es zusammen mit Reporter ohne Grenzen um den heutigen Stand der Pressefreiheit in Deutschland einerseits und um die öffentlich-rechtlichen Medien und ihre Verflechtungen mit der Politik andererseits. Die Sendung kann wie immer auf der Homepage von Radio Lora unter lora924.de nachgehört werden. Einfach nach der Sendereihe suchen. In der heutigen Sendung geht es in erster Linie um private Medien, also Zeitungen und Zeitschriften, im Allgemeinen als Print bezeichnet, und um private Fernseh- und Radiosender. Streng genommen müsste man auch noch die sogenannten sozialen Medien ansprechen, obwohl diese sich nach eigenem Bekunden nur als Anbieter einer Plattform sehen, auf der jedermann Informationen teilen bzw. verbreiten könne. Vielleicht finden wir die Zeit zu hinterfragen, ob diese Behauptung so wirklich stimmt und wie kritisch man Facebook, das vormalige Twitter oder Instagram etc. sehen muss, aber dazu nur, falls uns noch Zeit bleibt. In der letzten Sendung dieser Medientrilogie, die turnusmäßig am 18. Oktober kommt, soll es dann abschließend an konkreten Beispielen gezeigt werden, welche Meldungen, Personen oder Quellen es sehr schwer haben, von den sogenannten Mainstream- oder Qualitätsmedien oder wie immer man die Häuser mit großer Reichweite und oder Ausrichtung auf den Massengeschmack auch immer bezeichnen mag, auch nur wahrgenommen werden, was naturgemäß zu einer starken Verengung des Meinungsspektrums führt. Apropos Verengung des Meinungsspektrums. Von Noam Chomsky ist folgender Satz überliefert. Der schlaueste Weg, Menschen passiv und gehorsam zu halten, ist, das Spektrum an akzeptabler Meinung streng zu beschränken, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen, sogar die kritischeren und die Ansichten der Dissidenten zu fördern. Das gibt den Menschen ein Gefühl, dass es freies Denken gibt, während die Voraussetzungen des Systems durch die Grenzen der Diskussion gestärkt werden. Noam Chomskys Untersuchungen zum Medienverhalten im Kapitalismus ist dann auch ein weiterer Punkt, den ich mit meinem heutigen Gesprächspartner gerne abarbeiten würde. Bevor ich euch den aber vorstelle, möchte ich euch noch ein persönliches Erlebnis schildern. Bis vor wenigen Tagen hielt ich das gerade erwähnte Zitat von Chomsky für eine, sagen wir mal, eher theoretische Perspektive, eine, die sich im echten Leben in einem Rechtsstaat ja kaum empirisch belegen ließe. Erst in der letzten Sendung habe ich ja noch groß getönt, dass mich noch nie jemand aufgefordert hätte, bei meinen Äußerungen mal ein wenig Zurückhaltung zu üben oder ähnliches, und dass man mich machen lässt. Und daher schien es um die Pressefreiheit, jedenfalls im internationalen Vergleich, noch recht gut zu stehen. Heute, nur eine Sendung später, nehme ich diese Worte zumindest teilweise zurück. Was ist passiert? Ich habe wie immer bei der Vorbereitung einer Sendung geeignete Gesprächspartner kontaktiert und sie um ein Interview gebeten. Für diese Sendung wollte ich eine oder einen möglichst angesehene JournalistIn aus der privaten Medienlandschaft haben, für die kommende eine oder einen Kommunikations- oder MedienwissenschaftlerIn. Ich werde jetzt natürlich bewusst keine Namen nennen. Solche Leute waren ja auch schnell gefunden, ich habe mein Sprüchlein aufgesagt und im ersten Fall auch sofort eine Interviewzusage bekommen. Als ich dann aber einen konkreten Interviewtermin vereinbaren wollte, tauchte mein Kontakt sang- und klanglos ab und ward bis heute verschollen. Dann dachte ich mir, na gut, dann ziehst du eben die dritte Sendung schnell vor. Da dürfte es einfacher werden, einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin zu finden. Und ein Kollege von Radio Lora gab mir einen Kontakt und ich schrieb ihm, was ich vorhätte. Ein Kommunikationswissenschaftler von einer renommierten bayerischen Universität. Wir hatten auch einen sehr netten Briefwechsel, in dem er mir ausführlich erklärt hat, warum er in einer Sendung mit solch einem Thema nicht mitwirken könne. Er müsse dann um seinen nächsten Zweijahresvertrag an seiner Uni bangen. Fassen wir zusammen. Ein Wissenschaftler fürchtet hier in Deutschland, seine Lebensgrundlage aufs Spiel zu setzen, wenn er öffentlich über seine Erkenntnisse in Sachen Medien spricht. Und das muss man sich jetzt erstmal sacken lassen.
Radio machen ist teuer. Deswegen.
Lora braucht ihr Geld. Und sie können das steuerlich absetzen. No excuses, aber weiter gutes Radio, das liegt auch bei Ihnen.
Mehr Info unter lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851.
Headlines war das von John Fogerty, auf Deutsch Schlagzeilen. Ein Beleg dafür, dass Medienkritik keine spezielle Erscheinung unserer heutigen Zeit des Neoliberalismus ist. Sie ist vielmehr so alt wie die Medien selber und lassen sich, wenn man es großzügig auslegt, sogar bis Platon zurückverfolgen. Ich bin Ulrich Seibert, das ist die Diktatur des Monetariats und mir online zugeschaltet ist jetzt ein Münchner im Himmel. Herzlich willkommen in der Sendung Professor Dr. Holger Pötzsch von der Arktischen Universität UIT in Tromsø, Norwegen.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Hallo und gerne. Ja, ich stelle dich mal kurz vor, bitte korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches ablasse. Du bist also gebürtiger Münchner, Jahrgang 1971, geboren also zu einer Zeit, als Neoliberalismus, also der rote Faden dieser Sendereihe, nicht viel mehr war als eine bloße Kopfgeburt von Milton Friedman oder Friedrich Hayek und vielen anderen Vertretern des Marktradikalismus. Du hast dann in Berlin Skandinavistik studiert, hast also den Lockruf des Nordens schon in sehr jungen Jahren vernommen und bist dem Ruf dann ja auch schon recht früh, also mit 26 Jahren, gefolgt. Hast dann in Tromsø noch Russisch und Friedens- und Konfliktforschung studiert und dann unmittelbar danach die akademische Laufbahn eingeschlagen. Und als neugieriges Mensch frage ich jetzt einfach mal, warum ausgerechnet Tromsø?
Ich hatte schon immer einen Hang nach Norwegen, seit ich mit meinen Eltern als Kind im Urlaub war hier. Viel Platz, viel Natur, wenig Menschen. Hat es mir immer sehr angetan. Vor allem der Norden des Landes, wo man eben noch mal mehr Platz hat und noch weniger Leute. Mhm. Ich bin, während ich Skandinavistik studiert habe, eben auf Urlaub gefahren nach Norwegen, um mir die Universitätsstädte hier anzugucken, weil ich schon wusste, dass ich ein Jahr weg will, ein Jahr nach Norwegen, um die Sprache richtig zu lernen. Und da hat mich Tromsø einfach verzaubert. Also die Stadt hat 80.000 Einwohner, liegt auf einer Insel und ja, ist das Zentrum im Norden mit Universität, großem Krankenhaus, Kulturveranstaltungen. Da fehlt einem nichts verglichen mit einer normalen Großstadt.
Also. Ich habe durchaus gewisse Wissenslücken auf verschiedenen Gebieten, unter anderem Geografie. Ist das schon noch unterhalb oder oberhalb des Polarkreises?
Das ist weit oberhalb des Polarkreises. Wir haben zwei Monate Polarnacht und zwei Monate Mitternachtssonne.
Okay, und damit kommt man, wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, gut zurecht?
Ja, ja. Polarnacht ist schon, der Winter ist schon ein bisschen lang. Das sind so ungefähr zwei deutsche Winter aneinandergereiht. Aber wenn man da um Weihnachten rum mal für die Ferien wegkommt, es hilft schon. Aber im Sommer bleibe ich immer gerne hier. Da fahre ich ganz, ganz ungern weg, weil das ist wirklich zauberhaft.
Okay. Ich würde gerne noch auf deine Promotion eingehen, weil ich den Eindruck habe, dass die durchaus auch ein bisschen zum Thema dieser Sendung passt, weil wir uns im zweiten Teil ja die fünf von Noam Chomsky formulierten Filter vorknöpfen, von denen einer lautet Anti-Ideologie. Worum ist es in dieser Arbeit gegangen, in deiner Promotionsarbeit?
Ja, du hast recht, das kann man durchaus an Chomsky anknüpfen, habe ich aber damals in meiner Promotion noch nicht gemacht. Was ich studiert habe oder beforscht habe, das waren US-amerikanische Kriegsfilme, vor allem Hollywood-Produktionen. Und ich habe eben untersucht, welche Stilmittel eingesetzt werden, um selbst und den anderen, also Feind und Freund, in diesen Filmen darzustellen und dadurch eben eine Aussage zu historischen Kriegen zu machen. Um ein Beispiel zu geben, was ich recht interessant fand, ist, dass man zum Beispiel dieselben Stilmittel benutzt, um außerirdische Monster in einem Film wie Aliens von 1986 darzustellen, die man dann eben gerne auch benutzt, um somalische Gegner in einem angeblich realistischen Kriegsfilm wie Black Hawk Down, der sich mit der amerikanischen Intervention in Somalia Anfang der 90er auseinandersetzt, nutzt. Mhm. Und ja, da kann man dann selbst seine kolonialen Schlüsse draus ziehen.
Mhm. Wie ist es mit dem Film Avatar, wenn wir gerade bei dem Thema sind?
Avatar ist ein interessanter Fall. Ich möchte mal gerne auf den ersten Teil eingehen, weil der ist so gesehen interessanter. Der wurde ja wegen seiner Aussage auch in linksliberalen Kreisen recht gelobt. Ach, Hollywood setzt sich endlich mit der Zerstörung und der brutalen Ermordung der Urbevölkerung in Amerika auseinander. Und zeigt eben, wie grob die militärische Maschinerie der USA in Kolonien eingreifen kann. Allerdings muss man dann auch sehen, mit Noam Chomsky zum Beispiel oder überhaupt mit einem kritischen, materialistischen Fokus auf den Produktionskontext des Films, der war ja ein Riesenhit, hat einen Oscar gewonnen oder einige sogar und eben enorm viel Geld eingespielt. Und was an der Sache interessant ist, die Gelder wurden dann von der Produktionsgesellschaft genutzt, um eine Firma, um einen Sender wie Fox News vor dem Konkurs zu retten.
Oh.
Da kann man dann eben zum Beispiel sehen, dass ein Film, auch wenn er eine sogenannte kritische Aussage hat, auf einer materiellen Ebene durchaus sehr reaktionären Kräften zugutekommen kann.
Mhm.
Also es ist wichtig, die Materialität, die politische Ökonomie der Medien kritisch zu beleuchten.
Mhm. Du bist Professor für Medien- und Dokumentationswissenschaften und bist auf diesem Lehrstuhl jetzt seit etwa 2020. Magst du uns noch was über deine aktuellen Projekte erzählen? Weil ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass du jetzt nicht nur Vorlesungen hältst.
Das stimmt. Halt auch einige Vorlesungen, die sind auch gern ein bisschen an die Forschung angegliedert dann. Da hat man hier einige Freiheiten für. Mir geht es immer noch, ein Teil meiner Forschung basiert sich immer noch aufs Verhältnis von Medien und Krieg. Allerdings habe ich mich vom Thema Film dann Richtung Computerspiele bewegt, weil mir halt aufgefallen ist, dass vor allem junge Menschen eben hauptsächlich, die schauen auch noch Filme, aber worum es hauptsächlich geht, wo die ihre Cues herkriegen, das sind eben Computerspiele. Und deshalb habe ich mich seitdem eben in diese Richtung bewegt und kritische Untersuchungen zu Computerspielen und Konflikt ausgearbeitet.
Das heißt, ja. Du bist auch aktiver Gamer?
Ja, Gamer möchte ich mich mal nicht nennen, aber ich spiele gerne und ich spiele dann sehr konzentriert und für meinen Sohn und meine Tochter sehr langweilig, weil ich eben genau alles untersuchen muss die ganze Zeit. Und nein, jetzt will ich fertig werden, mach mal weiter und so. Es ist sehr schön, Kinder zu haben, weil dann kriegt man eben Kontakt zu Sachen, die man sonst noch nicht mitkriegen würde. Mhm. Das ist aber nur der eine Teil meiner Forschung. Der andere Teil meiner Forschung geht auf Medientechnologien, materielle Aspekte digitaler Technologie und da eben vor allem Technologienutzung in Bildung und die eben auch starken ökonomischen Kräfte, die davon profitieren, dass man massiv digitale sogenannte Lösungen in Schulen und Universitäten einführt.
Das spezielle Ziel dieser Sendung ist ja herauszufinden, ob die Arbeit der Medien sich seit der Durchsetzung des Neoliberalismus in den 80er Jahren verändert hat und inwieweit sie ihrer eigentlichen Rolle als die sogenannte vierte Säule der Demokratie noch nachkommen können oder wollen. Und zum Einstieg würde ich gerne mit einem Zitat aus dem Jahr 1965, man höre und staune, konfrontieren von Paul Sethe. Das war einer der Gründungsherausgeber der FAZ. Und das, ich zitiere, Pressefreiheit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbreiten. Da die Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften immer größeres Kapital erfordert, wird der Kreis der Personen, die Presseorgane herausgeben, immer kleiner. Damit wird unsere Abhängigkeit immer größer und immer gefährlicher. Und sinngemäß schrieb er auch, da Journalisten nicht reich seien, seien sie auch nicht frei, denn frei sind nur die Reichen. Das ist ja schon mal eine ziemlich deutliche Ansage, die im Wesentlichen besagt, dass die objektive, neutrale Presse, zumindest im Kapitalismus, jetzt eine Illusion sei. Wie würdest du denn diese Aussage werten?
Sehr interessante Aussage von der FAZ 1965. Kannte ich noch nicht. Ich denke, er hat da schon recht, dass die Journalisten nicht reich sind, dass das ein Problem ist. Ich denke mal wieder, da geht es hauptsächlich dann um Festanstellung auch, wo wir ja im Moment Probleme haben, weil die Einnahmen sinken, man deshalb immer weniger festangestellte Journalisten hat in den großen Redaktionen. Ich wollte mich mal aufhängen an einem Begriff hier und das ist die objektive neutrale Presse. Und ich glaube, da ist oft ein Missverständnis am Laufen. Das ist ein komplexes Problem mit zwei Punkten meiner Ansicht nach. Zum einen müssen wir versuchen, so Dichotomien zu zu umgehen. Also diese sich gegenseitig ausschließenden Alternativen, wo man sagt, entweder objektiv oder eben nicht oder subjektiv. Mhm. Ich glaube, Objektivität ist ein Ideal für journalistische Arbeit und als Ideal, dass man so weit wie möglich nachstreben sollte in seiner eigenen Arbeit, in seinem eigenen Wirken, mhm. auch richtig. Es kommt nur leider oft zu dem tragischen Missverständnis, denke ich, vor allem unter Journalismusstudierenden, dass man denkt, ich muss objektiv sein. Das ist aber leider nicht möglich. Denn richtig, ja, ganz egal, worüber du berichtest immer als jemand. Du bist positioniert dadurch, wer du bist, in welchen Diskursen du lebst, in welchen sozialen Schichten du sozialisiert wurdest und so weiter. Deshalb ist und diese Positionierung färbt eben jegliche Art der Berichterstattung. Mhm. Also objektiv als ein Ideal, als ein Ziel, eine Zielvorgabe, die man aber nicht erreichen kann, finde ich durchaus sinnvoll. Allerdings dann Diskussionen darum, ob man objektiv ist oder nicht, zuletzt eben recht sinnlos eigentlich.
Ja, richtig. Wobei man natürlich jetzt sagen könnte, das gilt für den einzelnen Journalisten, aber natürlich kann man eine Ausgewogenheit schaffen, indem man eben verschiedene Meinungsspektren in seinem Haus unter einem Dach hat und jeden gleichermaßen zu Wort kommen lässt.
Das wären dann ziemlich viele Meinungsspektren und immer würde es ein Meinungsspektrum geben, was ich dann doch wieder exkludiert fühlen würde. Aber ich denke, der zweite Punkt, zu dem ich kommen wollte, der erste war das mit der Objektivität. Mhm. Der zweite Punkt ist, wenn man Objektivität also nicht erreichen kann, was wäre dann die Lösung? Und dann denke ich, das wäre ein expliziter Fokus auf die Rahmen, in denen man arbeitet und auf die Position, die man selber hat. Wenn also jeder sagen würde, ich strebe jetzt so weit wie möglich nach Neutralität und objektiv meine Aussage, aber ich komme eben von der Süddeutschen Zeitung, ich bin Mitglied der Atlantikbrücke, ich bin in diese Kreise sozialisiert, ich kann diesen Kreisen jetzt auch nicht widersprechen, weil sonst werde ich zu den Events, die ich brauche, um meine Journalistik zu betreiben, auch nicht mehr eingeladen. Wenn man sowas einfach mal explizit voranstellen könnte, dann denke ich, würde es dem Leser viel klarer werden, wer da spricht, aus welcher Position und wahrscheinlich von welchen Interessen.
Also du sprichst jetzt zum Beispiel von der Vernetzung der Medienkonzerne, auf die wollte ich sowieso noch zu sprechen kommen, und die Anstalt, also diese Sendung, die Kabarettsendung ich weiß nicht, du bist da in Norwegen vielleicht nicht so ganz ist nicht so ganz bekannt, was in Deutschland so im Punkto Sachen, in Sachen Kabarett läuft. Also die Anstalt von Klaus Uthoff und wie heißt der Vorname? Uthoff und von Wagner, Klaus von Wagner. Die sind ja am 29.04.2014 haben die eine Sendung gemacht, in der sie die Verstrickungen der verschiedener, Mainstream- oder Qualitätsmedien zu eben Einrichtungen wie der Atlantikbrücke, der Münchner Sicherheitskonferenz und so weiter aufgedeckt haben. Und die wurden ja dann auch im Zuge dessen von Zeitredakteuren verklagt auf Unterlassung. Also warum haben denn Journalisten ein Problem damit, dass sowas an die Öffentlichkeit gerät?
Das hat mich eben auch gewundert. Ich habe die Sendung in der Anstalt gesehen. Okay. Der Verfasser des Buches, auf das Sie sich beziehen, Uwe Krüger und sein Buch Meinungsmacht, ist ein sehr guter Kollege von mir. Deshalb habe ich den Fall schon durchaus mitgekriegt. Ich habe mich vor allem über den Inhalt seines Buches nicht gewundert. Das fand ich irgendwo, habe ich immer erwartet, dass Elitenjournalisten sich in Elitenzirkeln bewegen und da eben auch aktive Rollen spielen, erscheint mir nicht verwunderlich. Dass die dann aber so allergisch auf diese sogenannten Enthüllungen reagieren, das fand ich recht seltsam, weil man natürlich auch dadurch, dass man da jetzt eine Unterlassungsklage macht, dem Ding erst richtig Aufmerksamkeit schenkt. Ne? Ja. Und da kann man dann, man kann über soziale Medienkanäle, kommerzielle soziale Medienkanäle sagen, was man will, aber dass das Ding auf YouTube dann auch massig distribuiert wurde, war natürlich durchaus ein Vorteil wieder für die freie Presse. Ja. Und inhaltlich gesehen, finde ich, hat Uwe Krüger eine wirklich gute, fundierte, gut empirisch belegte Arbeit abgelegt, die man absolut lesen sollte und die man vielleicht auch heranziehen könnte, um dafür zu argumentieren, dass Journalisten vor allem in ihren Leitartikeln dann durchaus mal ihre eigene Positionierung klarlegen sollten.
Kannst du den Titel des Buchs nochmal nennen, bitte?
Das Buch heißt Meinungsmacht.
Okay. Ich würde gerne nochmal auf Paul Sethe zurückkommen und das Jahr 1965, in dem das Zitat gemacht worden ist. Wir sind ja heute ein paar Jahre später im Jahr 2023 und wir haben ja erlebt, dass die Medienlandschaft sich seitdem ganz stark weiterhin konzentriert hat. Wir haben also die Situation, dass im privaten Medienmarkt nur noch ganz wenige Konzerne im Prinzip fast alle privaten Medien beherrschen, darunter zum Beispiel die Südwestdeutsche Medienholding, die Medienunion GmbH, Axel Springer Sprenger natürlich Funke Mediengruppe, Bertelsmann, Burda, von Holzbrink, ProSieben, Sat1 Media und so weiter. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen wie die FAZ oder die Taz, die tatsächlich noch irgendwie in einer Stiftung oder quasi genossenschaftlich organisiert sind. Aber das ist eben die große Ausnahme. Das gibt dem Zitat von Paul Sethe eigentlich noch mehr Aktualität, oder?
Hm. Ja, ich glaube, das Neue Deutschland ist auch noch genossenschaftlich organisiert, soweit mir bekannt. Ja, absolut. Medienkonzentration ist ein Problem, obwohl es natürlich dann innerhalb, also es sind natürlich Riesenkonzerne, globale Konzerne. Und das ist jetzt, und man hat natürlich seine Richtlinien, denen man als Journalismus, Journalist auch zu folgen hat. Ich glaube, wir müssen uns vor dem Missverständnis hüten, dass es irgend so eine Verschwörung gibt von Elitengruppen, die dann gezielt ihre Version der Welt in die unterschiedlichen Redaktionen reinzwingen. Also so eine Art von Zensur gibt es nicht. Und da schreiben ja auch Hermann und Chomsky in ihrem Buch Die Konsensfabrik nicht drüber. Mhm. Sondern da geht es eben um eine Markttheorie der Mediengleichschaltung sozusagen. Mhm. Wo es eben nicht darum geht, es gibt keinen staatlichen Zensor. Natürlich haben Eigentümer einen gewissen Einfluss darauf, was gedruckt werden kann und was nicht. Allerdings ist es eben die Schere im Kopf der einzelnen Journalisten, der einzelnen Redakteure, der Chefredakteure, die alle im Kleinen genau wissen, welche Sachen sie wie reportieren sollen, um ihrer eigenen Karriere und ihrer eigenen Zeitung weiterzuhelfen. Mhm. Und das sind eben diese unsichtbaren und daher fast akteurlosen Strukturen, die eben diese Form von Propaganda auch in westlichen Demokratien hervortreten lässt, sozusagen. Mhm.
Aber diese Konzentration und eben auch diese Verknüpfung zwischen Medien und Politik, kann man das als ein massives Anzeichen der Einengung des Meinungsspektrums werten?
Die nahen Kontakte von Alpha-Journalisten zu politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträgern und Eliten an sich führt ja noch nicht zu einer Einengung des Kanals der veröffentlichten Meinungen. Was dazu führt, ist eine Intoleranz zu abweichenden Meinungen und die verschiedenen Ausgrenzungsmechanismen, die man dann aktivieren kann, um eben solche Äußerungen, die eben nicht in den etablierten hegemonischen Diskurs passen, systematisch auszugrenzen. Und das eben durch Mechanismen, wo man dann nicht den einzelnen Journalisten sozusagen gleich zwingt oder ins Gefängnis steckt oder sowas, sondern einfach ihn wissen lässt, dass wenn du das jetzt so schreibst, dann bist du aus dem Themenfeld draußen, du wirst nicht mehr ernst genommen. Mhm. Und das sind eben mehr diskursive Mechanismen, um jetzt mal mit Foucault zu sprechen, als direkte propagandistische Beeinflussung von oben sozusagen. Mhm. Und das ist genau das, was mich an Hermann und Chomskys Arbeit so fasziniert hat.
Wie ist denn die Entwicklung außerhalb Deutschlands, beispielsweise in den USA? Ist es da ähnlich? Weil der Medienmarkt ist ja dort doch ein bisschen anders.
Ich glaube, die Tendenzen, die wir uns hier unterhalten, die sind in allen kapitalistischen westlichen Demokratien, liberalen Demokratien ungefähr dieselben. Mhm. Ganz einfach, weil das Logiken sind, die die Arbeit kommerzieller Medien strukturieren. Bei diesen kommerziellen Medien geht es ja nicht vorrangig um Objektivität, Neutralität oder einen offenen politischen Diskurs. Da geht es immer auch um Profit. Mhm. Profit für jemanden. Und das hat dann wieder diese Profiterwartungen der Eigentümer, des Verlags und so weiter, des Konglomerats. Die haben dann wieder einen Einfluss darauf, auf die Handlungsmöglichkeiten, den Handlungsraum der einzelnen Angestellten, ob das jetzt ein Journalist ist oder ein Redakteur.
LoRa München, Ihr freier Radiosender in München. Journalismus mit Anspruch auf Veränderung. Und zwar ökologisch, politisch, gesellschaftlich. In unserem bunten Programm aus der Münchner Zivilgesellschaft berichten wir über alles, was uns und Sie bewegt.
Der Sprachwissenschaftler und Publizist Noam Chomsky hat 1988 in seinem Propagandamodell 5 Filter formuliert, die eine objektive Berichterstattung von Medien seiner Ansicht nach verhindern. Nun ist das Modell zwar einerseits schon ein bisschen älter und andererseits speziell auf der Basis des US-amerikanischen Markts erstellt worden. Und ich würde gern mit dir erörtern, inwieweit man dieses Modell auch auf die Situation in Deutschland übertragen kann. Vorausschicken möchte ich, dass das Vorhandensein formeller Pressefreiheit die Filter wohl eher nicht zum Wanken bringt. Oder siehst du das anders?
Nein, das sehe ich ganz so. Kurze Anmerkung, also das Filtermodell, das Propagandamodell wurde eigentlich von Edward Herman entworfen und der hat dann sozusagen Noam Chomsky für die empirischen Teile mit an Bord geholt. Das hat Noam Chomsky auch in einigen Vorträgen klar gemacht und für Noam Chomsky war es, er ist ja der Superstar, den alle kennen und für ihn war das immer sehr wichtig zu sagen, also das Propagandamodell Manufacturing Consent ist ein Buch publiziert von Edward Herman und Noam Chomsky. Also Herman am ersten Platz sozusagen. Das muss man nur kurz Ehre dem Ehre gebührt. Also formelle Pressefreiheit haben wir ja. Also man wird nicht verhaftet für das, was man schreibt. Und da haben wir uns ja im Teil 1 schon drüber unterhalten. In westlichen liberalen Demokratien sind so Propagandamechanismen viel subtiler. Es geht nicht so viel um Zwang von oben. Es geht mehr um Nudging. Es geht darum, Handlungsalternativen zu schaffen, wo du dann sofort siehst, das nützt mir. Und das ist ein Problem. Da muss ich Kosten tragen. Und ja, das ist halt der Kernproblem. Deshalb formelle Pressefreiheit hilft nicht.
Gehen wir doch gleich mal rein in diese 5 Filter von Edward Herman und Noam Chomsky. Erstens, wer sind die Eigentümer der Medien und welches sind ihre Interessen? Also das ist der erste Filter, den eine News passieren muss, um quasi dann gesendet oder gedruckt zu werden. Und klar, dass Chomsky in seiner Analyse oder Herman auf den US-Markt konzentriert hat, wo die Branchengrenzen ja ein bisschen fließen lassen, das hierzulande. Also beispielsweise gehört zu General Electric, einem Konzern, der unter anderem im Geschäftsfeld Rüstung aktiv ist, auch der Fernsehsender NBC. Es ist eine Situation, die es in Deutschland meines Erachtens nicht gibt, meines Wissens nach. Und anhand solcher interner Verstrickungen ist jetzt ja widerlegbar, aber immerhin nicht sehr wahrscheinlich, dass man von NBC jetzt nicht sehr viel kritischen Journalismus beispielsweise gegenüber Kriegen erwarten darf, an denen der Mutterkonzern kräftig mitverdient. In Deutschland gibt es allerdings auch eindeutig erklärte Interessen von Medienkonzernen, die zwangsläufig dazu führen, dass kritische Berichterstattung dort in einigen Bereichen unerwünscht ist. Beispielsweise beim Springer-Konzern, also das ist der Konzern, dem Welt oder Bild angehören, der ganz offen in seinen Grundsätzen festlegt, ich zitiere, wir zeigen unsere Solidarität in der freiheitlichen Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Ausrufezeichen. Ist das ein Einzelfall?
Das ist vielleicht einer der wenigen Fälle, an dem man das öffentlich sagt und ganz explizit macht. Und das geht ja dann so in richtig Richtung in den Lösungsansatz, den ich am Anfang versucht habe zu skizzieren. Solange man seine eigene Positionierung für alle sichtbar und deutlich macht, dass man schreibt, woher kommt man und aufgrund von welchen Interessen man schreibt, ist eigentlich eine gute Sache. Aber natürlich, wenn man dann gleichzeitig noch behauptet, man würde neutrale, objektive Journalistik betreiben, dann hat man natürlich ein Paradox, mit dem man irgendwie fertig werden muss. Ob das jetzt ein Einzelfall ist, das weiß ich nicht, aber es würde mich wundern. Aber vielleicht ein Einzelfall in Richtung, wie explizit man sowas sagt.
Ich komme nochmal kurz zurück auf die Anstalt vom April 2014, in der die massiven Verquickungen zwischen Medien, Wirtschaft und Politik aufgedeckt wurden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, inwieweit Medienleute die dort geäußerten Meinungen inhalieren quasi. Zumal einige ja sogar beschuldigt werden, recht kräftig an dem dort vermittelten Meinungsbild mitgearbeitet zu haben. Ist denn angesichts solcher Verquickungen ernsthaft kritischer Journalismus noch zu erwarten?
Ich glaube, kritischer Journalismus ist von diesen Journalisten nicht zu erwarten. Das wäre aber in unserem Mediensystem auch nicht deren Aufgabe. Deren Aufgabe wäre es dann eben zu sagen, ich habe die und die Verbindungen zu den und den Netzwerken. Ich stehe voll hinter der amerikanischen imperialistischen Außenpolitik und ich mache eine Berichterstattung, die das im besten möglichen Licht erscheinen lässt. Was natürlich auch wieder mit meiner Rolle in diesen Organisationen zusammenhängt. Wenn man das so machen würde, wäre es kein Problem. Allerdings, was das Problem ist, dass diese Leute aus irgendeinem Grund behaupten, sie würden sozusagen einen neutralen, objektiven Grund bearbeiten. So sieht die Welt aus. Und alle, die davon abweichen, haben im Diskurs keinen Platz. Und das ist natürlich sehr problematisch.
Kommen wir zum zweiten Filter. Wie generiert ein Medium seine Einkommen? Da gibt es ja normalerweise verschiedene Geschichten, also zum Beispiel die Content-Verwertung, also der Verkauf von Zeitungen oder Abonnements oder sonst was, die Zweitverwertung, also Lizenzen für den Content und Werbeeinnahmen. Ist es denn für ein privates Medium möglich, überhaupt sich von Werbung unabhängig zu machen? Weil Werbung ist ja automatisch eine Abhängigkeit von wirtschaftlichen Leuten, die diese Werbung buchen.
Ja, und nicht nur von wirtschaftlichen Leuten, die diese Werbung buchen, sondern auch davon, dass du keine Reportagen machst oder keinen Inhalt produzierst, den viele Leute anstößig finden, aus welchen Gründen auch immer. Weil das ist immer schlecht für Werbeeinnahmen. Mhm. Und deshalb ist also die Werbefinanzierung von privaten Medienkanälen ist wahrscheinlich eine der größten Homogenisierungsinstanzen, die wir haben in westlichen liberalen Demokratien, denke ich mal. Ich wollte mal kurz auf Norwegen eingehen, wo ich ja basiert bin. Da gibt es nämlich ein interessantes Modell und das heißt Pressestøtte, also Pressestütze. Das ist Unterstützung vom Staat für private Zeitungen, die eben eine bestimmte politische Position, eine bestimmte politische Positionierung in den öffentlichen Diskurs reintragen. Und die kriegen dann eben Gelder vom Staat, ohne no strings attached, um eben diese Meinung dann auch vertreten zu können auf einer nationalen Ebene. Das finde ich einen sehr guten Zusatz zu den ansonsten oft zu den Versuchen, sonst eben öffentlich-rechtliche mit Privaten zu balancieren, damit man eben sowohl staatlichen Einfluss hat, als auch den Einfluss von Privaten und die sich dann eben ausbalancieren können sollen, hat man mit dieser Pressestätte eben auch eine sehr schöne Art, wie man das sonst noch so regeln könnte.
Mhm. Darf ich dazu was fragen? Und zwar, gibt es in Norwegen auch öffentlich-rechtliche Anstalten? Ja.
Genau.
Okay, also das macht der Staat also nicht stattdessen, sondern zusätzlich?
Zusätzlich, genau.
Okay.
Und das ist eben vor allem auf Zeitungen, Papierausgaben fokussiert, damit die eben im ganzen Land dann auch noch verteilt werden können.
Mhm. Interessantes Modell.
Und ist natürlich ständig unter Angriff von Leuten, die eben denken, das verbiegt jetzt den Markt. Mhm. Und da sagt man dann eben, Nachrichten ist ein Markt, da geht es ums Geld und nicht um Inhalte und nicht um Pluralität.
Klassisches neoliberales Paradigma.
Genau.
Noch im Juni 2021 habe ich in der SZ gelesen, ich zitiere, die klare Trennung zwischen Redaktion und Verlag gehört zu den grundlegenden Säulen der Publizistik und ist nicht nur im deutschen Pressekodex, sondern auch im Redaktionsstatut der SZ verankert. Journalisten und Anzeigenverkäufer arbeiten eigenverantwortlich. Die Redaktion nimmt keinen inhaltlichen Einfluss auf Werbung. Der Verlag umgekehrt respektiert die Unabhängigkeit der Zeitungsmacher. Schöner Satz, gell?
Ja, sehr schöner Satz.
Also ich habe in den 90er Jahren als Ansprechpartner für Werbung in meinem Haus, also das war eine mittelständische Firma mit 50 Angestellten, schon bereits damals das glatte Gegenteil erlebt, und zwar bei allen Münchner Tageszeitungen. Weil mir wurden immer wieder Deals angeboten nach dem Muster, wenn du so und so viel Anzeigenvolumen beauftragst, dann bekommst du einen so und so langen redaktionellen Artikel über deine Firma gratis. Den darfst du am besten gleich selber schreiben und wir schicken dann auf Wunsch noch einen Fotografen. Und das Angebot haben wir natürlich immer wieder gern genutzt, weil scheinbar redaktionelle Artikel ja dann doch ein bisschen einen anderen Werbeimpact haben als reine Anzeigen. Jedenfalls damals, es kann sich mittlerweile geändert haben. Diese Frage sollte ich natürlich jetzt lieber einem Vertreter der SZ stellen. Was sagt denn das über die tatsächliche Unabhängigkeit von Redaktionen gegenüber der zahlenden Wirtschaft aus? Weil wir waren eine kleine Firma mit 50 Angestellten. Wie groß ist die Bereitschaft denn da redaktionell was zu machen bei einer Firma mit tausenden Angestellten oder einem entsprechenden Werbevolumen? Oder ist dieses Statement von der SZ, das ich gerade zitiert habe, nicht eher ein Ausdruck von Hilflosigkeit gegenüber real existierenden Marktzwängen?
Es geht wieder um ein Ideal. Ne? Also man stellt sich als was dar, und dann kommt die Praxis eben und verschiebt das ein bisschen. Ich denke mal, das ist auch ein großes Problem. Das sind der vorgefertigte Nachrichtenstoff, den man als Journalist sozusagen einfach cut and paste in die Zeitung setzen kann. Fertig spart man sich Arbeit. Das ist nicht nur ein Problem, dass das jetzt Werbekunden, dass man sagt, für Annoncen kriegst du einen positiven Artikel. Das gilt natürlich auch dafür, dass einer Redaktion von 40 Leuten eben ein paar hundert Lobbyisten nur einer Firma gegenüberstehen oder PR-Angestellte, die eben Journalisten bombardieren mit solchen Angeboten. Hier kriegst du einen fertigen Artikel, du darfst sogar noch ein bisschen kritisch winkeln hier und sogar hier noch was machen und dann legst du ihn einfach rein, nimmst den Rest des Tages frei. Wunderbar. Das sind Riesenprobleme, vor allem eben weil Journalisten mehr und mehr überarbeitet sind, weniger und weniger Festanstellungen haben und so weiter. Mhm. Diese Art von Nudging ist aber was ganz anderes, als wenn jetzt zum Beispiel der Werbekunde hingehen würde und sagen würde zum Chefredakteur, schmeiß den Artikel raus, weil das kann ich nicht in der Zeitung sehen und weiter bei euch reklamieren. Ich sage jetzt nicht, dass das nicht vorkommt, aber das ist nochmal eine andere Dimension, die man auch auseinanderhalten muss, denke ich. Wobei natürlich beide super problematisch sind, vor allem mit dem doch etwas idealistischen Statement, das da von der SZ selber produziert wurde.
Zu Filter Nummer 3. Woher kommt der Mediencontent? Und wir haben ja das Problem, dass eben die Verkäufe und auch der Werbemarkt ja deutlich geringer ist und die Verkäufe von Zeitungen ja massiv eingebrochen sind, seit den 90er Jahren ja schon. Und dass natürlich entsprechend viel, viel weniger Geld reinkommt. Und das hat natürlich Kostenkürzungen und Kostendruck bei den Häusern ausgelöst und deswegen sind die Redaktionen, du hast ja schon erwähnt, deutlich reduziert worden. Es gibt kaum noch Festangestellte. Man macht mit Freien, man macht Kooperationen, indem man sich mehrere Redakteure, jetzt zum Beispiel hier in Deutschland WDR, Süddeutsche Zeitung und andere, zusammentun zu einem Redaktionsnetzwerk und das dann quasi gemeinsam unter Ausnutzung von Synergien dann machen, weil es billiger ist. Das heißt, Nachrichten kommen ja viel weniger als früher aus dem eigenen Haus und es hat ja auch zur Folge, dass Zeitungen mehr oder weniger abhängig sind von einer oder mehreren Nachrichtenagenturen. Und es wird ja wohl keiner ernsthaft in Frage stellen, dass auch bei denen schon gefiltert wird, insbesondere wenn die InhaberredakteurInnen bestimmte Quellen ganz gezielt außen vor lassen. Darauf hat aber eine Zeitung ja keinerlei Einfluss. Wie kann sie denn dann dennoch sicherstellen, dass sie ausgewogen berichtet? Oder wie kann sie es versuchen?
Ja, wenn man keine Zeit hat, wird es schwierig, Quellen zu finden, die dem hegemonischen Mainstream entgegensprechen oder die auf Sachen fokussieren, wo man aus Elitenkreisen nicht so ein Interesse hat, hinzuschauen. Also warum werden hauptsächlich Regierungskreise als Quellen herangezogen oder Regierungssprecher oder die Sprecher von großen Industriebetrieben oder Firmen? Und das hat damit zusammen, dass sie sind halt leicht zugänglich und billige Quellen, die gutes Material liefern, wo man sofort einen Grund hat, das auch in die Zeitung aufzunehmen.
Und zuverlässiges Material.
Genau, und und es geht halt auch darum, das ist ja teilweise auch die Aufgabe einer nationalen Presse, diesen nationalen Stimmen auch Gehör zu verschaffen. Man muss ja wissen, was die Regierung sagt. Und man muss ja auch wissen, das Problem fängt halt an, wenn man das dann als sozusagen unkritisierbare Weltdarstellung einfach stehen lässt. So wie die Europäische Kommission das jetzt sagt, ist die Welt. So wie jetzt die deutsche Bundesregierung das sagt, ist die Welt. Und weil eben das Ausgraben oder das Finden von Quellen, die eben wichtige alternative Positionen, die auch gut fundiert wären, zu finden und dann ans Licht zu bringen, einfach Zeit kostet. Zeit, die man als überarbeiteter, nicht festangestellter Journalist dann auch gar nicht mehr hat. Plus, was dann auch noch dazu kommt, ist natürlich, wo wir vorher schon geredet haben, nicht nur, dass man von Presseagenturen eben mal schnell kopieren kann, sondern dass das eben auch von PR-Büros, Thinktanks mal schnell angeliefert werden kann, wenn man es braucht.
Und das führt dann wiederum zu einer gewissen Ungleichgewicht in der Gewichtung der News-Relevanz. Also wenn beispielsweise BlackRock jetzt, die ja auf alle DAX-Konzerne in Deutschland Einflussmöglichkeiten haben, natürlich da was loswerden möchte, dann können die 50 Kanäle gleichzeitig bestücken. Und während beispielsweise Greenpeace nur einen hat.
Ja, und Greenpeace ist eine relativ etablierte Organisation, richtig, die durchaus auch ihre Kanäle hat bei wichtigen Entscheidungsträgern. Die strukturellen Bedingungen der Nachrichtenproduktion in westlichen liberalen Demokratien sind im Moment, oder waren sie wahrscheinlich schon immer, einer neutralen Berichterstattung, einer ausgewogenen Berichterstattung, die wirklich eine Pluralität von Meinungen zugänglich macht, nicht zuträglich.
Der vierte Filter, FLAG. Ein sehr merkwürdiger Name, der aus dem Deutschen kommt. Das war in der Wehrmacht die Abkürzung für Flugabwehrkanone. Was genau versteckt sich hinter diesem martialischen Begriff?
Das Filtersystem ist ja nicht perfekt. Also immer mal wieder, auch in der New York Times oder Washington Post, kommen ja mal wieder Artikel rein, die eben einem akzeptierten Mainstream-Diskurs radikal zu widersprechen. Also die dem radikal widersprechen, die andere Stimmen hervorbringen, andere Fakten ausgraben und die auch offen zugänglich machen. Und dann hat man eben ein System, wie man entweder den Produzenten dahinter systematisch nicht also verunglimpft oder in Frage stellt, um eben dann den Effekt dieser Nachrichten zu unterminieren. Ja, darum geht es bei FLAG.
Mhm. Also ich habe das so verstanden, dass es darum geht, auch dass die Furcht vor Leserbriefen oder zum Beispiel vor, beispielsweise die Süddeutsche hatte mal das Problem, dass sie über den Pilotenstreik berichtet hat. Und daraufhin hätte die Lufthansa quasi sämtliche Abonnements, und das waren ja Tausende für ihre Flugzeuge jeden Morgen, einfach mal gecancelt.
Genau, es geht da wieder darum, dass man diese Prozesse im Hinterkopf hat, sowohl als Journalist als auch als Redakteur. Mhm. Wenn ich das jetzt so mache, dann hat das negative Konsequenzen. Das hat Repercussions.
Aber also wenn Sanktionen, klassische Sanktionen.
Genau, aber wenn mal einer rauskommt, wenn mal einer durchkommt, ein Artikel, wenn das mal durchflutscht irgendwie, dann muss man eben auch was unternehmen, um dann dem die Glaubwürdigkeit so weit wie möglich zu nehmen, um dann eben den negativen Effekt so weit wie möglich zu bremsen.
Mhm. Der fünfte und letzte Filter, die sogenannte Anti-Ideologie, der ist jetzt nicht so ganz selbsterklärend, der Begriff. Wir haben ja eingangs schon ganz kurz drüber gesprochen, und da geht es ja um eine Gegenüberstellung des eigenen Selbstbilds mit einem Feindbild. Also das war ja in den 50er, 60er Jahren, McCarthy-Ära und sowas, beispielsweise in den USA, der Kommunismus. Oder später, also jetzt Anfang der 2000er, 2020er, der radikale Islamismus, oder habe ich das irgendwie falsch interpretiert?
Mhm. Als Herman und Chomsky Manufacturing Consent geschrieben haben, das wurde 1988 publiziert, da haben sie den fünften Filter noch Antikommunismus genannt. Mhm. Weil eben das, was den Elitenkurs als konstitutives Äußeres sozusagen zusammenhält, war diese Abneigung und Abgrenzung zu allem, was sich selbst als Kommunismus bezeichnet hat oder was man selbst als Kommunismus bezeichnen konnte. Mhm. Also mild linksgerichtete, demokratisch gewählte Regierungen in Süd- und Mittelamerika wurden ja routinemäßig als Kommunisten bezeichnet, um dann eben zum Beispiel Militärkurs und andere Operationen zu legitimieren. Also was diesen Diskurs zusammenhält, ist irgendeine Abgrenzung zu dem Bösen, was außen ist. Nach dem Ende des Kalten Krieges musste man das Bild dann, wurde das natürlich dann aufgeweicht, und deshalb spricht man heute eben von seinem Antiismus, oder wie du es eben formuliert hast, eine Anti-Ideologie. Und da wurde halt der Kommunismus dann, sagen viele nach 2001, eben durch Angst vor islamischem Terror oder islamischem Radikalismus ersetzt. Aber eben auch vor allem in wirtschaftsgerichteter Berichterstattung hat eben so einen konstitutiven Effekt, auch alles, was nicht Marktwirtschaft ist oder nicht marktkonform.
Ich sage jetzt mal ein ganz böses Wort: Putin-Versteher. Ja, wird das in die Kategorie reinfallen?
Das wäre wohl eher die Form von FLAG, die dann sozusagen jemanden, der Zweifel hinter der eigenen Ideologie sozusagen säen kann, dadurch, dass man eben jetzt Russland nicht legitimiert, sondern einfach nur Fragen nach deren Rationalität stellt, um eben das aufrechtzuerhalten. Also ich würde es eher unter FLAG einrechnen als unter Anti-Ideologie, aber es spielt natürlich auf die Anti-Ideologie an. Und das ist eben das Problem mit den Filtern. Die sind nicht trennscharf, die gehen oft ineinander über, und es ist am besten, sie in Zusammenhang zu sehen.
Ja, klar. Wenn wir jetzt mal, weil die Zeit ja schon wieder sehr vorangeschritten ist, ein Fazit versuchen wollen, dann müssen wir wohl konstatieren, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, dass die ja alle ineinander wirken, und sie wirken generell ja auch in dieselbe Richtung. Und eine Nachricht oder eine Quelle muss ja jeden Einzelnen davon passieren, jeden Filter, um es quasi als Nachricht in diese Medien zu schaffen. Richtig?
Ja, das ist eine gute Frage, ob die jetzt durch alle Filter durch müssen. Also mit FLAG hat man ja das Problem, wenn FLAG aktiviert wird, ist die ja durch die Filtersysteme eigentlich schon durch. Auf jeden Fall haben alle ihre Rolle zu spielen in der tagtäglichen Nachrichtenproduktion, in kommerziellen Nachrichtenkanälen. Mhm. Und das sowohl in den USA als auch in anderen kapitalistischen Ländern.
Mhm. Jetzt gelten diese Filter ganz speziell ja für private Medien. Warum lässt sich die Einengung des Meinungsspektrums denn dann auch bei öffentlich-rechtlichen Sendern beobachten, die ja unter all diesen Marktzwängen, die ja im Prinzip durch diese Filter beschrieben sind, oder Eigentumsverhältnisse ja überhaupt nicht betroffen sind?
Eigentumsverhältnisse könnte man natürlich sagen, dass der Staat die Öffentlich-Rechtlichen finanziert und eben eben auch einigen Einfluss hat auf redaktionelle Besetzung und so weiter in den Öffentlich-Rechtlichen und dass man da dann so ungefähr nicht ein ökonomisches Incentiv vermuten könnte, sondern vielleicht ein politisches. Man müsste also den ersten Filter schon mal abändern. Werbung machen sie ja auch, obwohl sie davon natürlich nicht furchtbar abhängig sind. Der wäre vielleicht weniger wichtig. Bevorzugte Verwendung von offiziellen Quellen wird wahrscheinlich für Öffentlich-Rechtliche genauso zutreffen, vielleicht sogar noch mehr als auf private Medien. Mhm. Flaggfeuer ist natürlich auch ein starker Faktor, auch für Öffentlich-Rechtliche. Und die Anti-Ideologie sollte sich da auch leicht identifizieren lassen. Also mit einigen Abänderungen könnte man absolut ein Propagandamodell auch auf staatlich kontrollierte Medien anwenden. Wäre dann zum Beispiel interessant, das Propagandamodell auf China anzuwenden, auf Russland. Mhm. Oder, was eben auch interessant wäre, ein Propagandamodell zu entwickeln für Alternativmedien. Mhm. Weil da arbeitet man ja auch unter bestimmten Zwängen. Und das ist halt dann wieder die Frage, ob man einen Mäzen hat, der einen finanziert, was das wieder für eine Einflussnahme wäre. Der Antiismus, könnte man sagen, wäre eine bewusste Distanzierung zum Beispiel zu Elitendiskursen und so weiter. Also es gibt viel zu tun mit dem Modell. Man kann es auf alles Mögliche anwenden. Und ich möchte auch meine Kollegen dann gern dazu motivieren, auch dem Modell nochmal eine Chance zu geben wieder und das dann bewusst auszubauen, auch in Richtung neue Technologien, digitale Technologien, Aufmerksamkeitsökonomie. Und dann eben zur Anwendung zu bringen und empirisch zu testen. Mhm.
Ja, also ich fürchte, damit muss ich mich mal wieder von euch verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns wieder, sofern man mich lässt, am 18. Oktober, wie immer um 21 Uhr.